Bevor ich mit der Predigt anfange, wollte ich noch mal einen kurzen Hinweis geben. Die nächsten zwei Sonntage wird es hier drin noch deutlich leerer werden. Denn nächsten Sonntag, da fahren wir auf die Jugendfreizeit mit, ich glaube, jetzt gerade sind wir 27 Leuten. Also wundert euch nicht, wenn die nächsten zwei Sonntage es hier noch etwas leerer in den Räumlichkeiten wird. Aber ich versuche, alle wieder gesund nach Hause zu bringen. Und ja, freuen uns auch, wenn ihr im Gebet an uns denken werdet. Wir gehen nach Südfrankreich, bei Avignon in der Nähe sind wir ungefähr. Ja, und dann darf ich mit der Predigt starten für heute. Heute suche ich zwar auch wieder einen Film, aber ich habe keinen Schauspieler mitgebracht, denn es ist ein animierter Film und da ist immer ein bisschen schwierig, einen guten Schauspieler da zu zeigen. Aber raten lassen möchte ich euch trotzdem so ein bisschen, welchen Film ich denn suche. Ich versuche euch einen Tipp zu geben. Es sind wohl die süßesten Augen, die nicht von einem Mensch oder einem Tier stammen in der Filmgeschichte. Vermute ich einfach. Die süßesten Augen, die einen so anblicken in dem Film von der Figur, die ich suche, die nicht ein Mensch oder ein Tier ist. Oh, das war sehr stark. Wall-E ist es, tatsächlich. Also wir haben wieder mal Filmkenner unter uns. Und hier seht ihr die Augen. So ungefähr sehen die aus. Und ja, Wall-E, das ist ja eine sehr süße Figur, so wie sie von Pixar dargestellt wird. Und Wall-E, die Geschichte, die ist ganz besonders. Denn Wall-E ist eigentlich auf einem zerstörten Planeten. Da ist alles brach, da ist alles Mögliche kaputt. Und Wall-E versucht verzweifelt aufzuräumen, eine unfassbar große Aufgabe. Und warum versucht Wall-E aufzuräumen? Weil er darauf programmiert ist, zu versuchen, das Leben wiederherzustellen. Ein neues Leben zu ermöglichen in einer völlig kaputten Situation, das ist die Aufgabe, die Wall-E versucht, in seiner Geschichte zu bewältigen. Und darum soll es auch heute so ein bisschen in den Predigtext gehen. Wenn wir heute uns Psalm 85 anschauen, da werden wir sehen, was es heißt, wenn Gott neues Leben schenkt. Wenn Gott neues Leben schenkt. Und wie gesagt, wollen wir dazu gerne Psalm 85 uns anschauen. Wir gehen also weiter in der Psalmreihe. Und wir lesen einmal die Verse, ist auch ein recht kurzer Psalm mit 14 Versen. Und auch dieser Psalm ist von den Korachitern. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast, deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was der Herr redet, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Das war Psalm 85. Recht interessanter Psalm. Bevor ich mit euch die Verse anschaue, muss ich ganz schnell mit euch mal den historischen Hintergrund abreißen. Das mache ich ja relativ kurz, nicht so ausführlich. Wo befinden wir uns denn? Wann wurde dieser Psalm geschrieben? Höchstwahrscheinlich nach dem babylonischen Exil. Ist man nicht ganz sicher, aber es gibt einige Hinweise im Text darauf. Und was war da die Situation? Israel war wegen seines Ungehorsams nach Babylonien verschleppt worden. Und nach rund 70 Jahren durfte ein Teil des Volkes wieder nach Hause zurückkehren, nach Jerusalem. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, die Stadt entstand langsam neu. Also klingt ja eigentlich erstmal gut. Aber die große Zeit Davids und Salomos war vorbei. Diese leuchtenden, glorreichen Zeiten dieser beiden Könige, die waren schon lange vorüber. Und das Land war wirtschaftlich schwach. Viele Verheißungen schienen auch noch nicht erfüllt. Und vor allem fehlte es in dieser Zeit an geistlichem Leben. Äußerlich war Israel zurück, aber innerlich sehnte es sich nach Gottes vollständiger Wiederherstellung. Und genau da hinein wird jetzt Psalm 85 geschrieben, in diese Situation. Und ja, wenn wir uns die Verse anschauen, gerade die ersten drei Verse, die Verse 2 bis 4, dann beginnt dieser Psalm sehr ungewöhnlich. Ja, also es gibt sonst keinen Psalm, der so anfängt, nämlich dieser Wortlaut, der du uns hast vormals. Ja, also ist ein bisschen umständlich im Deutschen geschrieben. Aber dreimal wird in diesem Abschnitt du hast gehandelt erwähnt. Das ist, wie gesagt, ungewöhnlich. Zum Beispiel, ich habe es euch hier nochmal aufgeschrieben. Du hast deinem Land Gunst erwiesen. Du hast Israels Geschick gewendet. Du hast die Schuld deines Volkes vergeben. Das sind diese drei Du hast von Gott. Und wie gesagt, das haben wir sonst in keinem Psalm, dass der so eröffnet wird. Und man sieht, dass der Blick sich zunächst auf Gottes Handeln in der Vergangenheit wendet. Also da wird zurückgeblickt, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Und warum schaut der Psalmist zurück? Er scheint doch die Hilfe im Hier und Jetzt zu brauchen. Wieso schaut er zurück in die Vergangenheit, ist die Frage. Nun, weil er gelernt hat, dass Hoffnung fast immer aus der Erinnerung wächst. Dass Hoffnung immer aus dem wächst, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Ganz interessant finde ich hier diesen Ausdruck, diesen dritten Ausdruck: Du hast die Schuld deines Volkes vergeben. Warum? Die große Frage ist erstmal, warum ging es den Israeliten denn eigentlich so schlecht? Warum geht es denen nicht gut in dieser Situation? Weil sie vielleicht militärisch schwach waren? Oder weil es wirtschaftlich so viele Probleme gab? Oder weil die Politik und die Führung so schlecht war? Nein, das sind nicht die Gründe, warum es Israel hier schlecht geht im Psalm, sondern ihnen geht es schlecht, weil die Beziehung zu Gott unterbrochen war. Die Beziehung zu Gott war zerbrochen in dieser Situation. Und die eigentliche Katastrophe war, dass sie sehen mussten, dass ihre Schuld sie von Gott trennt. Aber das Schöne ist, dass der Psalm ja nicht da stehen bleibt und dass Gott nicht da stehen bleibt. Lesen ja hier, der du die Missetat vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt hast, der du dich vormals hast abgewandt von der Glut deines Zorns. Hier lesen wir, dass hier Vergebung erwähnt wird, dass Sünde bedeckt wird und dass Gott sich abwendet von seinem Zorn. Was soll uns das jetzt sagen, ist die große Frage. Was lernen wir für uns daraus? Aus diesen ersten Versen. Ich habe es mal so formuliert als ersten Punkt. Neues Leben beginnt mit Gottes Vergebung. Gott, der die Sünde vergibt, die Sünde bedeckt und sich abwendet von seinem Zorn. Neues Leben beginnt mit Gottes Vergebung. Das sehen wir auch, wenn wir in Jesaja 43, 18 bis 19 lesen. Da schreibt Jesaja: Denkt nicht mehr an das Frühere, und achtet nicht auf das Vergangene, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und auch ganz ähnlich, 1. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und da sehen wir, neues Leben beginnt mit Gottes Vergebung. Denn Gott vergibt nicht nur, sondern er öffnet auch eine neue Zukunft. Neues ist geworden. Gott ermöglicht uns eine neue Zukunft. Ich habe hierzu eine kleine Anwendung oder ein paar Gedanken gefunden zu dieser Bibelszene hier. Ihr werdet die kennen, wenn ihr viel in der Bibel lest, denn das ist die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ist ja wahrscheinlich euch allen recht gut bekannt. Und ich zitiere noch mal kurz die Verse, die wir in Lukas da lesen. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. So, diese Verse sind euch vielleicht bekannt. Das sind so aus die letzten Verse zu dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und nun fand ich die Gedanken interessant, die der Ausleger hierzu formuliert hat. Die möchte ich euch gern weitergeben, zu diesen Versen eben. Habt ihr beachtet, wie das Kleid zu dem Bekenntnis des verlorenen Sohnes passte? Der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater antwortet, bringt eilends das beste Feierkleid her, bedeckt all seine Sünden mit der Gerechtigkeit Christi. Er war in Lumpen gekleidet, darum sagte der Vater, bringt eilends das beste Feierkleid her und ihr werdet nichts mehr von seinen Lumpen sehen. Es geht noch weiter. Er sollte ein Gewand tragen, das zu seiner Stellung als Sohn passte. Zieht ihm das beste Kleid an, damit er vorbereitet ist, seinen Platz beim Festmahl einzunehmen. So ist es, wenn der reuige Sünder zu Gott kommt. Er wird nicht nur von der Gerechtigkeit Christi bedeckt, was die Vergangenheit betrifft, sondern er wird auch für die künftigen Segnungen vorbereitet, die für den Begnadigten bereit sind. Wie herrlich antwortet der Vater den zweiten Teil seines Bekenntnisses. Der Sohn sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater antwortet, gebt ihm einen Ring an die Hand. Diese Gabe trifft genau mit dem Bekenntnis zusammen. Wie wunderbar, dass dieselbe Hand, welche die Schweine gefüttert hatte, nun einen Ring tragen sollte. Er war jetzt kein Schweinehirte mehr, sondern der geehrte Sohn eines reichen Vaters. Dieser Ring an deinem Finger zeigt deine enge Verbindung mit Christus, beweist die ewige Liebe des Vaters und ist das Pfand des Heiligen Geistes. Warum ich diesen Kommentar hier gebracht habe, ist, weil ich hier sehe, wie Gott einem nicht nur vergibt und eine neue Möglichkeit gibt, sondern dich sogar noch viel weiter in Zukunft segnen möchte, dir eine völlig neue Zukunft eröffnet. Neues Leben beginnt mit Gottes Vergebung, denn Gott vergibt nicht nur, sondern eröffnet eine neue Zukunft. Ich möchte mit euch bisschen weitergehen für den zweiten Punkt, Verse 5 bis 8. Wir lesen sie nochmal. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Diesen Vers, Vers 5, finde ich ganz besonders, denn wenn ihr nochmal die drei Punkte euch anschaut, die wir ja gerade gelesen haben, du hast deine blanke Gunst erwiesen, du hast das Geschick gewendet, du hast die Schuld deines Volkes vergeben, dann finde ich diesen Vers 5 ein bisschen komisch. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade. Warum? Gott hat doch schon vergeben. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Also Gott hat doch gerade geholfen und jetzt bittet der schon wieder, Herr, hilf uns wieder. Und da denkt man sich doch, Herr, also Gott hat doch jetzt schon gehandelt. Gott hat sie doch zurückgeholt und wiederhergestellt. Warum bitten sie denn jetzt schon wieder darum? Offenbar war etwas geschehen. Gott hat offenbar ja gehandelt und geholfen. Aber es scheint so, als ob da noch nicht alles verändert ist. Da ist noch nicht alles verändert. Für den Psalmisten wächst hier eine Erkenntnis daraus, die deutlich werden soll. Obwohl Gott doch schon gehandelt hat, scheint er das ja doch noch zu brauchen. Wir leben nicht nur von dem, was Gott einmal getan hat, sondern wir brauchen sein erneuerndes Wirken immer wieder neu. Immer wieder neu. Israel war zwar geografisch zurück, aber innerlich waren sie noch nicht da, wo sie einst waren. Was heißt das für uns? Man kann äußerlich zurück sein und innerlich trotzdem Erneuerung von Gott brauchen. Jetzt die große Frage: Wie schafft man das? Was ist der Schlüssel dazu? Und da müssen wir sagen, das haben wir gar nicht in der Hand. Vers 7 sagt das nämlich, willst du uns denn nicht wieder erquicken? Da sehen wir, du, Gott, du musst uns erquicken. Wir können da gar nichts tun. Ich habe es mal so formuliert für den zweiten Punkt, neues Leben wächst durch Gottes Erneuerung. Israel bittet ja nicht darum, Gott hilf uns, uns mehr anzustrengen, Gott hilf uns, damit wir es schaffen, sondern hier wird gebittet um, Herr, du musst uns wieder lebendig machen. Du musst es tun, wir können es nicht. Wir können Gottesdienste organisieren, wir können Bibel lesen, wir können Programme machen, wir können Vorsätze fassen. Das alles hat vielleicht irgendwo seinen Platz. Aber was wir nicht können, das ist geistliches Leben produzieren. Das können wir nicht. Das kann nur Gott alleine. Und Gott hat manchmal seinen Zeitpunkt, wann er das macht, wann er das für richtig hält. Wir sehen es auch bei Paulus, der schreibt in 1. Korinther, ich habe gepflanzt, Apollo hat begossen. Aber Gott hat das Wachstum gegeben. Ja, du kannst noch so viel gießen, wie du möchtest. Wenn die Pflanze nicht wächst, wird dein Wasser geben nicht das irgendwas daran ändern. Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Neues Leben wächst durch Gottes Erneuerung, denn Gott belebt, was aus eigener Kraft nicht mehr lebendig wird. Das ist der Herr, unser Gott, der das wirkt in uns. Gott belebt, was aus eigener Kraft nicht mehr lebendig wird. Ich habe hierzu eine kleine süße Geschichte gefunden von einem Mädchen mit einer Puppe. Und die Geschichte heißt auch die Puppe. Und ein kleines Mädchen wünschte sich eine Puppe, aber die Eltern waren sehr arm. Jeden Abend betete es zu Gott, ihm doch eine Puppe zu schenken. In Liebe nähte ihre Mutter eine, füllte sie mit Weizenkörnern und schenkte sie ihr. Die Freude konnte nicht größer sein. Endlich eine Puppe. Diese Puppe zeigt dir, sagte die Mutter, dass Gott auch deine Wünsche kennt und dass er dich nie vergisst. Die Puppe wurde zu ihrer besten Freundin und sie hielt sie auch als Erwachsene in Ehren. Dann kam in ihrem Leben eine schwere Zeit. Das Leben war einfach nur hart. Sie konnte Gott nicht mehr verstehen. Gedanken verloren, nahm sie eines Tages ihre alte Puppe und weinte sich damit jeden Abend in den Schlaf. Niemand sah sie und die Puppe nahm alle Tränen auf und irgendwie ging das Leben weiter. Eines Tages bemerkte die Frau eine unglaubliche Veränderung an der Puppe. Immer wieder betrachtete sie dieses Wunder, ihre Puppe war lebendig geworden. Aus ihrem Körper wuchs frisches Grün, die alten Weizenkörner waren zum Leben erweckt worden. Ihre Tränen hatten sie keimen und wachsen lassen. Kein Mensch hatte sie gesehen, aber Gott. Und er gebrauchte sie, um ihr zu zeigen, dass Tränen nicht vergeblich sind. Er hatte sie nicht vergessen. Gott kann aus allem, auch aus dem Schwersten, etwas Gutes entstehen lassen. Neues Leben wächst durch Gottes Erneuerung. Denn Gott belebt, was aus eigener Kraft nicht mehr lebendig wird. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Gott belebt, was aus eigener Kraft nicht mehr lebendig wird. Ich möchte mit euch die letzten Verse des Psalms nochmal anschauen. Verse 9 bis 14, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue in unserem Land und seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Ja, was lesen wir hier? Wenn ihr den Psalm noch so halbwegs vor Augen habt, dann werdet ihr vielleicht merken, dass hier ab Vers 9 eine Wendung passiert. Hier ändert sich was im Ton, worüber geredet wird. Bisher hat der Psalmist nämlich nur von sich und von seiner Situation gesprochen und was er sich gerne herbeiwünscht etc. Aber jetzt sagt er auf einmal, jetzt möchte ich darauf hören, was Gott redet. Was hat Gott zu sagen? Das ändert sich hier in Vers 9. Und jetzt ist die Frage, ja, wovon spricht denn der Herr ab diesem Vers 9? Ich habe euch hier nochmal alles eingeblendet und ganz schnell zusammengefasst, das sind die Sachen, von denen der Herr eigentlich redet. Ja, also da haben wir Hilfe, Ehre, Güte, Wahrheit bzw. Treue in manchen Übersetzungen, Gerechtigkeit, Friede, Wiedertreue, Wiedergerechtigkeit, Gutes, Frucht und nochmal Gerechtigkeit. Also man kann es eigentlich ganz kurz zusammenfassen, Gott spricht hier von Segen. In einem Wort zusammengefasst ist das alles Segen, von dem Gott hier spricht. Also er spricht von einem weitreichenden Segen. Ich habe es als dritten Punkt mal so formuliert. Neues Leben mündet in Gottes reichen Segen. Und an diesem Punkt möchte ich jetzt auch den Blick auf Christus werfen. Denn auch der begegnet uns hier in dem Psalm, auch wenn es so ein bisschen versteckt ist, muss man sagen. Man muss da schon genauer hingucken. Und es hat hier mit Vers 11 zu tun. Der uns vielleicht so am markantesten deutlich wird, weil das Wort küssen hier drin vorkommt. Und hier nochmal Vers 11. Güte und Wahrheit begegnen sich einander, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Klingt ja eigentlich richtig schön. Also hier vor allem Güte und Friede, das sind ja zwei so richtig positive Worte. Güte, wenn jemand einem nur was Gutes tut, immer das Beste für einen bereithalten will. Und Friede, wo man einfach Sicherheit und Harmonie und Ruhe hat. Zwei sehr positive Worte. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn auch Wahrheit und Gerechtigkeit steht in diesen Versen. Eigentlich ja auch positive Worte, also Wahrheit ist an sich positiv, Gerechtigkeit würden wir auch sagen, eigentlich positiv, aber aus sündiger Sicht des Menschen müssen wir leider sagen, ist das ein unvereinbarer Gegensatz. Warum? Römer 3 macht es deutlich, denn alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit, die Gott ihnen zugedacht hat. Alle Menschen sind Sünder. Alle. Es gibt keine Ausnahme. Und jetzt haben wir das Problem. Die Wahrheit, die hier nämlich erwähnt wird, die deckt nämlich unsere Sündigkeit auf, unsere Fehler, unsere Schuld. Und die Gerechtigkeit, die verlangt gerechte Strafe. Also da sehen wir reden von Güte und Friede, aber gleichzeitig von Wahrheit und Gerechtigkeit und müssen als Menschen erkennen, wir haben gar keine Chance eigentlich auf Güte und Friede. Das steht uns gar nicht zu. Und jetzt lesen wir ja trotzdem in Vers 11, dass diese Worte sich trotzdem begegnen und dass sie sich küssen sogar. Dass hier trotzdem eine Harmonie entsteht, obwohl hier ein Gegensatz ist, der ja eigentlich für uns gar nicht vereinbar ist. Jetzt ist die Frage, wie ist das möglich? Wie kann das sein, dass Güte und Wahrheit und Gerechtigkeit und Friede in Harmonie miteinander existieren können? Ja, auch hier haben wir die Antwort in Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir sehen, da ist gerechtfertigt und da ist Frieden. Warum? Weil es durch Christus bewerkstelligt wurde. Neues Leben mündet in Gottes reichen Segen, weil durch Christus Frieden mit Gott für uns möglich wird. Durch Christus wird Frieden mit Gott für uns möglich. Ich habe euch zum Abschluss hier eine Geschichte mitgebracht und die hat mit diesem Bild hier zu tun, diesem Altarbild. Und die Geschichte heißt Der leere Platz. Und es beginnt einfach direkt: Wenn Sie nun schon mal in Lübeck sind, sagte mein Gastgeber, dann sollten Sie sich unbedingt das berühmte Altarbild von Hans Memling ansehen. Ich überlegte, Hans Memling, 15. Jahrhundert, Entschuldigung. Und dann erinnerte ich mich wieder. Richtig. Dieses wundervolle Kreuzigungsbild habe ich vor Jahren einmal gesehen, aber ist es denn gerettet? Das hing doch in der großen Marienkirche und die ist doch völlig ausgebrannt. Ja, sagte mein Gastgeber, das ist eine seltsame Geschichte. Es war in der Passionswoche 1942. Da ging ein schrecklicher Fliegerangriff über die Stadt. Und als er vorüber war, brannte es an allen Enden. Und wie eine riesige Fackel loderte über all den Bränden das Feuer der herrlichen Marienkirche. Da war nun ein kleiner, unbekannter Soldat. Dem fiel auf einmal das schöne Bild von Memling wieder ein. Kühn entschlossen ist er mit ein paar Freunden in die brennende Kirche eingedrungen und hat unter Lebensgefahr das Bild gerettet. Nun war ich natürlich doppelt gespannt, dieses Bild zu sehen. Aber als ich dann am nächsten Tag davor stand, vergaß ich ganz den tapferen Retter wegen einer seltsamen Entdeckung. Das Bild stellt die Kreuzigung des Herrn Jesus dar. Man sieht die in den Himmel ragenden Kreuze. Unter ihnen ist ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte auf und neugieriges Volk, weinende Frauen und stolze Priester. Aber genau in der Mitte, gerade unter dem Kreuz des Heilands, da ist ein Platz ausgespart, eine leere Stelle. Immer wieder fiel mein Blick auf diesen leeren Platz unter dem Kreuz des Sohnes Gottes. Und auf einmal war es mir, als wenn der Maler mir mal eine Frage stellen wollte. Was meinst du, wer auf dem leeren Platz unter dem Kreuz stehen soll? Ich wusste die Antwort. Ich muss dort stehen. Wenn ich Frieden mit Gott haben will, ich muss dort stehen, wenn meine Schuld vor Gott von mir genommen werden soll. Mein Platz ist dort, wenn ich in Zeit und Ewigkeit selig werden will. Immer wieder fällt mir der leere Platz unter dem Kreuz auf. Ich muss dort stehen, wenn ich Frieden mit Gott haben will. Neues Leben mündet in Gottes reichen Segen, weil durch Christus Frieden mit Gott möglich wird. Ich muss dort stehen, wenn ich Frieden mit Gott haben will. Ich möchte zum Schluss die drei Gedanken nochmal zusammenfassen. Wenn Gott neues Leben schenkt, war das Thema, und neues Leben beginnt im ersten Punkt mit Gottes Vergebung. Denn Gott vergibt nicht nur, sondern eröffnet eine neue Zukunft. Der zweite Punkt, neues Leben wächst durch Gottes Erneuerung. Denn Gott belebt, was aus eigener Kraft nicht mehr lebendig wird. Und der dritte Punkt, neues Leben mündet in Gottes reichen Segen, weil durch Christus Frieden mit Gott möglich wird. Amen. Ja, Arthur hat mich gebeten, euch auch zu einer Gebetsgemeinschaft einzuladen. Ich darf euch gerne bitten, dazu aufzustehen, und möchte dazu einladen, dass zwei oder drei unter uns laut beten, und ich mache dann den Abschluss.